Am 19. Juli hat das höchste internationale Gericht, der IGH in Den Haag, zu den rechtlichen Folgen der Politik und der Praktiken Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem. Das Gericht erklärte, Zitat, die fortdauernde Präsenz des Staates Israel in den besetzten palästinensischen Gebieten ist rechtswidrig. Der Staat Israel ist verpflichtet, seine unrechtmäßige Präsenz in den besetzten palästinensischen Gebieten so schnell wie möglich zu beenden. Der Staat Israel ist verpflichtet, alle neuen Siedlungsaktivitäten unverzüglich einzustellen und alle Siedler aus den besetzten palästinensischen Gebieten zu evakuieren. Alle Staaten und alle internationalen Organisationen sind verpflichtet, die durch die unrechtmäßige Präsenz des Staates Israel in den besetzten palästinensischen Gebieten geschaffene Situation als nicht rechtmäßig anzuerkennen und keine Hilfe oder Unterstützung zur Aufrechterhaltung dieser Situation zu leisten. Zitat Ende. Eigentlich ist es eine klare Ansage. Und eigentlich sind die Beschlüsse des Internationalen Gerichtshofs völkerrechtlich verbindlich. Aber anscheinend nicht, wenn es um den Konflikt Israel-Palästina geht. Andreas Zumach, freier Journalist und langjähriger UNO-Korrespondent, stellte kürzlich in einer Diskussionsveranstaltung dar, wie unterschiedlich die große Mehrheit der Staaten im Gegensatz zu westlichen Ländern auf den Gaza-Krieg blickt. Hier sein Vortrag.
Ich erlebe oft bei solchen Vorträgen, dass Unterstützer der israelischen Regierungspolitik aufstehen und sagen, nein, die Palästinenser haben keinerlei Anrecht auf einen eigenen Staat. Und ich sage, wieso nicht? Ja, sie hätten ja damals 1947 gegen die UNO-Resolution gestimmt, während Israel zugestimmt hätte. Daraufhin habe ich erstens gesagt, das ist faktisch falsch. Israel ist nicht gefragt worden, denn zum Zeitpunkt dieser UNO-Resolution im November 1947 gab es kein Israel. Israel gibt es erst als Staat seit dem 14. Mai 1948. Gefragt worden sind einige der damaligen Führer, diverse zionistische Milizen, Ben-Gurion und so weiter, die signalisiert haben, ja, wir hätten nichts gegen solch einen Beschluss. Zweitens gibt es Dokumente, die belegen, dass sie damals schon intern gesagt haben, aber wir werden uns an diese Teilungslinie nicht halten, sondern versuchen, darüber hinaus Gebiet für uns zu erobern. Die Palästinenser sind überhaupt nicht gefragt worden. Niemand ist da gefragt worden. Also können sie weder zugestimmt noch abgelehnt haben. In der damaligen Gründungsversammlung der UNO waren 51 Staaten und darunter drei arabische. Die haben damals dagegen gestimmt, das ist richtig. Das macht aber diese Resolution keinesfalls hinfällig. In der UNO gibt es kaum einen Beschluss, der im Konsens aller Mitgliedstaaten gefallen ist. Also das ist kein Argument. Und mein letzter Punkt ist, wer sagt, diese Resolution sei keine völkerrechtliche Grundlage auch für einen Staat Palästina, sagt, es gibt keine völkerrechtliche Grundlage auch nicht für den Staat Israel. Also entweder oder. Entweder gilt diese Resolution für beide oder sie gilt überhaupt nicht. Ein bisschen schwanger geht nicht. Aber jetzt zur Bewertung. Was da beschlossen wurde, ist einzigartig in der Geschichte der UNO, aber auch in der Geschichte ihrer Vorgängerorganisation des Völkerbundes. Und auch seitdem nie wiederholt worden. Es gibt keinen Punkt, wo die internationale Gemeinschaft, die ja erst seit Völkerbundszeiten organisiert ist, also 1919, dann 1945 die UNO, einen solchen Beschluss gefasst hätte. Es gibt eine Reihe von Beschlüssen, wo neue Staaten entstanden sind, nach Abspaltung. Der letzte Fall war Südsudan, Sudan. In einem geregelten Verfahren hat sich Südsudan abgespalten, das hat die Generalversammlung und der Sicherheitsrat anerkannt, daraus entstand ein neuer Staat. Und es gibt natürlich all die Fälle der ehemaligen europäischen Kolonialgebiete, vor allem in Afrika, zum Teil noch in Asien, die nach Gründung der UNO 1945 dann im Laufe der nächsten 10, 15 Jahre zu unabhängigen Nationalstaaten wurden. Weil die USA in der Gründungsversammlung der UNO 1945 in San Francisco unter sanftem Druck auf London und Paris dafür gesorgt hat, dass diese beiden ehemaligen größten Kolonialmächte ihre Kolonien aufgeben. Das war der Deal. Dafür kriegt ihr einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat mit Veto. Das war damals der politische Deal. Aber einen solchen Fall, dass ein umstrittenes Territorium durch die UNO auf diese Weise dann zugewiesen wird zu zwei Staaten, wie das in einem Teilungsbeschluss passiert ist, hat es nie vorher gegeben. Deswegen sage ich nicht, dass es illegal ist. Es gibt bestimmte Gründe dafür. Es gab natürlich seit langem die zionistische Bewegung, die das gesamte Territorium zwischen Westjordanland und Mittelmeer für sich reklamierte, unter Berufung auf Versprechen, die vor 3.000, 4.000 Jahren gegeben worden seien von Herbert. Und ich glaube, das wäre nicht erfolgreich gewesen ohne die Shoah. Das muss uns auch völlig klar sein. Die Shoah und die Notwendigkeit dann für die überlebenden europäischen Juden und Jüdinnen eine neue Heimstatt zu finden, wäre es nicht zu diesem Beschluss der UNO-Generalversammlung gekommen. Das ist so, dass das von palästinensischer Seite zum Teil jedenfalls nicht akzeptiert wird und nach wie vor die Fragen kommen, warum sollen wir dafür büßen, was die Deutschen für Verbrechen begangen haben, kann ich nachvollziehen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass sowohl der Anspruch in Teilen der jüdischen israelischen Community auf das ganze Territorium unter Berufung auf angebliche Versprechen von vor Tausenden von Jahren nicht akzeptabel ist und umgekehrt auch die Berufung in Teilen der palästinensisch-arabischen Community auf das ganze Territorium mit der Argumentation, dass 1946 etwa 90% der Menschen, die dort lebten, arabisch-palästinensischer Abstammung waren. Ich halte es für nicht akzeptabel, unter Berufung auf frühere demografische Gegebenheiten solche heutigen territorialen Ansprüche zu formulieren. Aber ich realisiere, diese Narrative auf beiden Seiten haben nicht erst seit dem 7. Oktober letzten Jahres, sondern auch schon in den Jahren davor zugenommen. Und die Narrative, die 1993 zumindest mehrheitlich auf beiden Seiten gesagt haben, ja, wir sagen ja zu einer Zwei-Staaten-Lösung, auf palästinensischer Seite damals sogar mit nur noch 22% des gesamten Territoriums, diese Narrative sind im Laufe der letzten 30 Jahre auf beiden Seiten wieder schwächer geworden, aus den bekannten Gründen. Ja, ist das Ganze eine Frage von Apartheid? Also ich fange mal so an, ich habe in dem Vortrag im November 2018 in München die Frage diskutiert und auch gestellt bekommen, kann man, soll man, muss man die Situation in Israel-Palästina als Apartheid bezeichnen? Und meine grundsätzliche Antwort auf diese Frage war, natürlich gibt es immer wieder Ähnlichkeiten zwischen aktuellen Situationen verglichen mit historisch zum Teil überwundenen, keine Frage. Aber es gibt auch immer spezifische Unterschiede, weshalb ich mich immer bemüht habe, in meiner politischen Argumentation, auch im Journalismus, dann auch neue Begrifflichkeiten zu finden, die dann auch die neue Situation genau treffen. Und Vergleiche zwischen den Taten der israelischen Regierung oder ihrer Militärs und Polizisten mit dem, was die Nazis gemacht haben, die verbieten sich nun vollständig. Aber ich habe in der Münchner Rede auch darauf hingewiesen, dass es unabhängig von der ja historisch überwundenen Apartheid-Situation in Südafrika neu eine eigenständige Definition von Apartheid gibt. Nämlich im Gründungsstatut des Internationalen Strafgerichtshofes, der ja erst 1998 in Rom gegründet wurde. Dort in Artikel 2 ist Apartheid sehr detailliert definiert. Und ich habe damals in München gesagt, wenn man diese Definition als Folie legt über die Situation in Israel-Palästina, kann man sagen, ja, die allermeisten Kriterien dieser Definition für Apartheid sind erfüllt. Allzumal natürlich in den besetzten Gebieten, aber in geringerem Maße auch in Israel selber. Wenn 20% einer Bevölkerung, obwohl sie israelische Pässe haben, also die arabischstämmigen, in vielerlei Hinsicht diskriminiert werden. Ist das nicht so hart unbedingt wie die Apartheid-Situation in Südafrika, aber es geht in die Richtung. Meine abschließende Frage ist dann aber immer, welchen politischen Mehrwert bringt es, wenn überhaupt, diese Situation jetzt auch als Apartheid-Situation zu bezeichnen? Nützt das irgendwas in der politischen Auseinandersetzung? Bringt das eine gerechte Lösung irgendwie näher? Da habe ich so meine Zweifel. Bei der Frage, kolonial oder nicht, ist es komplizierter. Ich denke, die klassischen Fälle von Kolonialismus, wo also europäische Länder, Briten, Franzosen, Belgier, Italiener, Spanier, Portugiesen und auch Deutschland in anderen Erdteilen Territorien militärisch erobern, die Bevölkerung unterdrücken, die Ressourcen ausbeuten und so weiter, also die ganze Kolonialgeschichte der letzten 500 Jahre, ist natürlich hier in diesem Fall nicht gegeben. Weil da hatten wir diese Situation so nicht. Deswegen würde ich nicht so einfach den Kolonialismusbegriff übernehmen wollen, wenn ich das miteinander vergleiche. Auf der anderen Seite wissen wir, dass selbst Theodor Herzl, der ja ursprünglich, wenn man mal seinen utopischen Roman von 1902 nochmal nimmt, an einen demokratischen Staat, zwar mehrheitlich jüdisch, aber säkular regiert, in dem alle Menschen gleichberechtigt leben können, unabhängig von ihrer Religion, ethnischen Herkunft. Das war ja zumindest 1902 noch in seinem Roman seine Vision, dass Theodor Herzl wenig später ausdrücklich in Dokumenten den Kolonialismusbegriff benutzt hat, mit Blick auf die palästinensische Bevölkerung. Der ehemalige langjährige Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, der Heiko Flottau, hat nach dem 7. Oktober letzten Jahres einen sehr schönen Artikel geschrieben mit dem Titel »Von Herzl bis zur Hamas«. Wenn man einfach »Von Herzl zur Hamas« im Internet eingibt, da findet man diesen sehr guten Aufsatz, wo der Kollege Flottau in die Archive gegangen ist und eine ganze Reihe von Zitaten, nicht nur von Herzl, sondern auch von anderen, gefunden hat, die explizit den Begriff Kolonialisierung als Absicht mit Blick auf die Palästinenser benutzt haben. Aber unabhängig davon, wie ich das bewerte oder einschätze, ist ja die Fragestellung, wie wird das im weiten Rest, in Anführungszeichen, der Welt gesehen? Der erste Teil der Frage ist bezogen ganz konkret darauf, dass wir auf der einen Seite die Haltung der USA haben, ihre Regierung, und die Haltung der deutschen Regierungen und Parteien, sagt das ausdrücklich im Plural, weil hier unterscheiden sich Grüne und auch zum Teil Linkspartei wenig von dem, was CDU, SPD und FDP-Politikerinnen sagen. Ich erinnere nur daran den unsäglichen Begriff der Staatsräson, den Frau Merkel 2012 in einer Rede in der Knesset geprägt hat, hat Gregor Gysi wenig später in einer Bundestagsrede übernommen für sich und für die Fraktion der Linken. Ich hatte kurz darauf ein Vier-Augen-Gespräch mit Gysi wegen eines anderen Themas und habe ihn gefragt, Herr Gysi, wissen Sie eigentlich, was Staatsräson ist? Er wusste es nicht wirklich. Ich habe ihm dann gesagt, der Begriff Staatsräson stammt aus der Zeit der Nationenbildung bei uns in Europa, 16., 17., 18. Jahrhundert. Und er war ursprünglich positiv konnotiert. Er meinte nämlich, dass im Zuge der nationalen Bildung die Gewaltenteilung etabliert wird, dass eine Regierung Verantwortung hat, auch für das Wohlergehen, auch für die Rechte der eigenen Bürgerinnen und Bürger. Dass aber im Zuge des preußischen Obrigkeitsstaates der Begriff Staatsräson pervertiert ist. Er meinte nämlich dann auch, jemanden zur Raison ziehen, Befehl und Gehorsam, keinen Widerspruch mehr. Das war die eine Kritikschiene. Die zweite ist natürlich die Frage, die man allen Politikern, die diesen Begriff nach wie vor benutzen, stellen sollte. Was heißt das denn im Extremfall? Heißt das im Extremfall, ihr würdet die Bundeswehr schicken, den israelischen Staat gegen welche Angriffe auch immer zu verteidigen? Ihr würdet in den Krieg ziehen gegen, sag mal, Iran oder wen auch immer. Also diese Nagelprobe würde ich gerne mit jedem machen und mit jeder, die sich diesen unseligen Staatspersonenbegriff zu eigen macht. Meine Antwort, wir haben als Deutsche, und jetzt spreche ich wirklich nur für uns Deutsche, nicht für andere, mit sogenanntem oder auch Migrationshintergrund, wir haben eine Verantwortung, wir haben eine doppelte besondere Verantwortung. Die eine ist natürlich für eine gesicherte Existenz des Staates Israels und die zweite, jeder Form von Judenfeindlichkeit und ich finde den Begriff besser als Antisemitismus, entschieden entgegenzutreten. Aber wir haben aus der Geschichte eben auch die Verantwortung für den Staat Palästina, für die Rechte, die Völkerrechte, die Menschenrechte, die allen Menschen dieser Erde zustehen und für die Umsetzung des Beschlusses der UNO-Generalversammlung. Und meine These ist nach wie vor, dass die größte Gefährdung für eine gesicherte und auf Dauer auch nicht mehr in Frage gestellte Existenz des Staates Israels die Politik der israelischen Regierung seit mindestens 30 Jahren ist. Und wenn das so ist, dann ist es nicht nur Deutschen erlaubt, israelische Politik zu kritisieren, sondern wir sind geradezu dazu verpflichtet. Wenn man sich schon geriert als beste Freunde, dann muss man diese Kritik auch vorbringen. Aber wir haben aus historischen Gründen und aus aktuellen Gründen bei vielleicht einer Mehrheit der heute 193 UNO-Mitgliedstaaten eine andere oder zumindest sehr viel differenziertere Sicht auf die Dinge. Die hat damit zu tun, dass es wohl keinen anderen internationalen oder nationalen Konflikt der letzten knapp 80 Jahre gibt, seit UNO-Gründung, der so häufig Thema in diversen UNO-Gremien gewesen ist, sei es in der Generalversammlung, sei es im Sicherheitsrat, sei es im Genfer Menschenrechtsrat, sei es in anderen Gremien. Es gibt keinen Konflikt, in dem die UNO oder ihre Mitgliedstaaten so viel Ressourcen reingesteckt haben. Geldressourcen, Menschenressourcen. Es gibt keinen Konflikt, bei dem so viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von UNO und ihren Unterorganisationen ums Leben gekommen sind. Das gilt nicht erst für die Zeit seit dem 7. Oktober, wo, trauriger Rekord, viele Mitarbeiterinnen humanitärer Organisationen durch israelische Waffengewalt ums Leben gebracht worden. Das gilt auch für die Phase vor dem 7. Oktober. Und es gibt keinen Konflikt auf dieser Welt, wo so viele auch völkerrechtlich verbindliche Beschlüsse der UNO bis heute nicht umgesetzt wurden. Das ist der Punkt, an dem sich ganz viele Mitgliedsregierungen von UNO-Staaten und auch ihre Bevölkerung reiben. Und ich finde, zu Recht reiben. Es gibt ja bei uns die sehr häufig verbreitete Kritik, die UNO hätte sich viel zu häufig um diesen Konflikt gekümmert. Und dann wird die Vielzahl von Resolutionen der Generalversammlung zitiert, um dann statistisch nachzuweisen, dass dieser Konflikt überproportional häufig thematisiert worden sei, Israel überproportional häufig kritisiert worden sei, andere Staaten gar nicht oder viel weniger. An dieser Kritik stimmt allerhöchstens, dass es in der Generalversammlung sicher rein numerisch zu keinem anderen Konflikt mehr Beschlüsse gibt als zu diesem. Der Punkt ist, erstens, es gibt seit 1967 eine völkerrechtswidrige Besatzung, die ja nicht nur von einer Mehrheit der UNO-Generalversammlung festgestellt wurde, sondern von einem einstimmigen Beschluss des UNO-Sicherheitsrates. Muss man immer wieder daran erinnern. Resolution 242 des Sicherheitsrates kurz nach dem Junikrieg, 15-0 Stimmen dafür. Auch die USA haben damals dafür gestimmt. Eine von drei Resolutionen des Sicherheitsrates, wo die USA in den letzten 80 Jahren bei diesem Thema mit Ja gestimmt haben und nicht durch Veto alles verhindert haben. 7 Jahre später, nach dem Yom Kippur-Krieg von 1973, dasselbe. Wieder die Resolution 338 des Sicherheitsrates mit 15-0 Stimmen. Und das sind die völkerrechtlich verbindliche Beschlüsse. Aber diese beiden entscheidenden Resolutionen des Sicherheitsrats sind bis heute nicht umgesetzt. Und darauf verweisen ganz viele Menschen in den Ländern des Südens, nicht nur auf der Ebene von Regierungen, sondern auch wenn ich mit normalem Volk rede, immer wieder und stellen die Frage, warum ist das nicht geschehen? Völlig berechtigte Frage. Und dann gibt es etwas Zweites. Das ist die einzige Situation, wo der Sicherheitsrat eine völkerrechtswidrige Besatzung festgestellt hat. Im Fall der türkischen, ich nenne es Besatzung Nordzyperns, ist das nicht passiert bis heute. Und mit Blick auf das, was Marokko in der Westsahara tut, hat Marokko es verhindert, dass das als Besatzung formal so bezeichnet und dann auch verurteilt wird. Und aus dieser Beschlussfassung, das ist eine völkerrechtswidrige Besatzung, entstand die Aufforderung, dass sich Israel zurückziehen muss. Das ist nicht geschehen. Und dann hat man gesagt, wenn dann eine Besatzung anhält, dann entstehen daraus bestimmte Verpflichtungen für die Besatzungsmacht, nämlich die Bevölkerung in den besetzten Gebieten zu ernähren und mit den Grundbedürfnissen zu befriedigen. Auch diese Verpflichtung hat die israelische Regierung niemals erfüllt. Nicht nur jetzt, nicht in den Monaten seit dem 7. Oktober, sondern auch vorher schon. Das erklärt zum Beispiel, warum die Europäische Union sich im humanitären Bereich und was Geldzuwendungen betrifft an die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah absolut engagiert hat über Jahre. Wird auch wiederum von manchen kritisiert, die sagen, damit habt ihr einen Status mit aufrechterhalten, der längst hätte überwunden werden müssen. Ja, die Kritik kann ich verstehen. Meine Hauptkritik ist, dass die EU sich bisher niemals politisch engagiert hat, sich immer bequem und feige hinter dem breiten Rücken der USA versteckt hat, immer mit der Behauptung, wir Europäer hätten da überhaupt keinen Einfluss. Und wenn man in die Dokumente, Protokolle der einschlägigen Sitzungen der EU geht, der letzten 40 Jahre, wird man feststellen, dass es immer die jeweilige Bundesregierung war, egal ob schwarz-rot, ob grün-rot, ob schwarz-gelb, die im Zweifelsfall durch Veto verhindert hat, dass die EU handelt. Es gibt eine ganze Reihe von Fällen, wo auch in der alten EU, wo es nur 15 Mitgliedstaaten waren, wo 14 bereit gewesen wären, zum Beispiel das Handelspräferenzabkommen zwischen der EU so lange auf Eis zu legen, wie Israel dagegen verstößt, nämlich Produkte aus den besetzten Gebieten in die EU exportiert und das noch unter falscher Auszeichnung. Dann steht auf den Kisten Orangen aus Israel. Und das ist immer verhindert worden in den Jahren 98, 2005, weiß ich es genau, durch das Veto von Josef Fischer damals. Also, dass die EU sich politisch bis heute nicht klar verhält, beziehungsweise konstruktiv verhält, auch den notwendigen Druck auf die israelische Regierung ausübt, das ist meine Kritik. Und die Tatsache, dass die Humanitär sich so stark engagiert hat, die macht das natürlich keinesfalls besser. Wir haben dann eine Phase gehabt, in der aus einer ganzen Reihe von Ländern, wo noch koloniale Bedingungen herrschten oder andere Unrechtssysteme, also Apartheid Südafrika, Rhodesien, dann die mittelamerikanischen Staaten in den 80er Jahren, wo es Diktaturen gab und dagegen Befreiungsbewegungen. Und diese Befreiungsbewegungen in den frühen 80ern, die hatten auch alle ihre Anerkennung durch die UNO, zumindest als Beobachter. Die hat die PLO ja 1977 auch bekommen. Und waren dann alle mit ihren Büros und ihren Repräsentanten in den wichtigen Hauptstädten vertreten, so auch in Bonn. Ich kann mich noch gut erinnern an Abdullah Frangé, der lange für die PLO dort saß, Tony Sedat für den INC, die SWAPO, dann die Frelimo und dann die beiden aus Rhodesien, also die SWAPO und die ZANU und mindestens drei aus Lateinamerika. Und das ist eine Phase gewesen, in der ganz viele Länder im Süden, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, gesagt haben, ja, das Schicksal der Palästinenser ist in vieler Hinsicht vergleichbar mit dem, was wir in der Kolonialzeit erlebt haben. Und das war vor allem in den afrikanischen Staaten so, weil die afrikanischen Staaten ja diejenigen sind, die als allerletzte ihre Freiheit bekommen haben. In Lateinamerika ist es bereits Ende des 19. Jahrhunderts die Befreiung von den Portugiesen, Spaniern gelungen, in Asien zum Teil auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg, aber in Afrika, mit der Ausnahme Südafrikas, waren das alles europäische Kolonien. Und die erkannten in der Situation dann doch so viele Ähnlichkeiten, dass es eine enge Solidarität gab zwischen diesen Befreiungsbewegungen, die dann später, als diese Länder alle befreit waren und die Befreiungsbewegungen ja oftmals zunächst die Regierung gestellt haben, in Südafrika bis vor kurzem der ANC, dann fortgesetzt wurden, auch mit einer klaren Solidarität für die Palästinenser und eine Unterstützung. Das kann man bei den ganzen Abstimmungen, die es dann gegeben hat, in der UNO-Generalversammlung schön nachvollziehen, sei es die Abstimmung, die damals Rassismus und Zionismus gleichgestellt hat, 1977, aber auch die Abstimmung, die PLO anzuerkennen, ihr einen dauerhaften Beobachterstatus zuzuerkennen. Das waren alles Abstimmungen, in denen fast alle afrikanischen Staaten geschlossen dafür gestimmt haben, einige wenige lateinamerikanische, einige wenige asiatische und die nördliche Halbkugel, also Nordamerika, USA, Kanada, bis zum Ende des Kalten Krieges die Westeuropäer, Australien, Neuseeland und Japan dagegen gestimmt haben. Dafür bis 1989 auch die Sowjetunion und ihre sechs verbündeten Staaten. Das Ganze ist noch verstärkt worden in der Phase, als die enge politische, sicherheitspolitische, militärische Zusammenarbeit zwischen Israel und Südafrika und auch Apartheid Südafrika und der alten Bundesrepublik bekannt wurde, jetzt sind wir in Mitte der 70er Jahre, die illegale Hilfestellung auch durch die damalige Regierung Schmidt für das Apartheid-Regime, aber auch durch die israelische Regierung für die Atomwaffenentwicklung, die es damals ja in Südafrika nachweislich gegeben hat, auch die Versuchsexplosion, die Südafrika damals, ich glaube 1977 war, im Indischen Ozean gemacht hat, ist mit israelischer technologischer Hilfe nur möglich gewesen. Und aus dieser Tatsache heraus Dazu könnte man auch noch die enge Kooperation mit Portugal nehmen, solange Portugal Kolonialmacht war. Und das war Portugal bis 1975, bis zur Nelkenrevolution, hat nochmal die Wahrnehmung verstärkt im Süden, dass es eben diese Kooperationen gibt zwischen Kolonialstaaten aus dem Norden, zwischen dem rassistischen Apartheid-Regime und eben Israel. Also das hat seine Geschichte. Aber daraus jetzt den Schluss zu ziehen, wie das viele Kommentatoren bei uns gemacht haben, nach der südafrikanischen Anklage vor dem Strafgerichtshof, das sei ja alles nur politisch irreführend und habe keine völkerrechtliche Substanz, ist natürlich völlig falsch. Südafrika hat dankenswerterweise endlich den Schritt getan, den ich lange auch von europäischen Staaten erwartet hätte. Aber die europäischen Staaten, allzumal die deutsche Bundesregierung, hat alles getan in den letzten 6 Jahren, um zu verhindern, dass sich der Internationale Strafgerichtshof jemals mit dem Konflikt Israel-Palästina befasst. Das ging ja so los, zur Erinnerung, dass die palästinensische Autonomiebehörde sich nach dem vorletzten Gaza-Krieg, also 2008, 2009, ausdrücklich der Jurisdiktion des Strafgerichtshofs unterworfen hat. Und Israel hat es nicht gemacht. Und danach dann beim Strafgerichtshof die Überlegungen anfingen, können wir jetzt mit Blick auf diesen Gaza-Krieg Ermittlungen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschheit beginnen. Dagegen haben hinter den Kulissen die US-Regierung, die deutsche Regierung massiv interveniert, um zu verhindern, dass der Chefankläger des Strafgerichtshofs eine solche Ermittlung überhaupt aufnimmt. Die neue Chefermittlerin, eine schwarze Afrikanerin, hat dann gesagt, ich übergebe diese Frage einem Richterausschuss, der das nochmal sorgfältig prüfen soll, ob es die Zuständigkeit dieses Gerichtes für Palästina gibt, obwohl es noch kein völkerrechtlich anerkannter Staat ist. Und dieser Richterausschuss hat nach 2 Jahren Beratung schließlich einstimmig beschlossen, ja, es gibt die Zuständigkeit. Daraufhin hat Frau Bensouda, so hieß die Chefanklägerin, ein formales Ermittlungsverfahren eröffnet, mit Blick auf potenzielle Kriegsverbrechen beider Seiten, israelische Streitkräfte und Hamas aus dem Gaza-Krieg 2008, 2009. So weit geht das zurück. Das ist heftig nicht nur kritisiert worden, sondern bekämpft worden. Die US-Regierung hat Sanktionen und Festnahmeandrohungen gegen die Chefanklägerin und andere Mitarbeiterinnen des Strafgerichtshofs verkündet, das zur Erinnerung. Als sie dann aufhörte und ihr Nachfolger ein britischer Jurist wurde, Khan, haben ganz viele Beobachterinnen gesagt, das war's. Der wird das mit Sicherheit nicht weiterverfolgen. Und er hat uns nun überrascht mit dem Haftbefehl, jetzt bezogen nicht auf den alten Gaza-Krieg, die Ermittlungen laufen weiter, sondern bezogen jetzt auf das, was seit dem 7. Oktober passiert, den parallelen Haftbefehl, sowohl gegen 3 Hamas-Führer wie auch gegen Netanyahu und seinen Kriegsminister. Die wütenden Reaktionen auf diesen Haftbefehl, auch bei uns in Deutschland, bei vielen Politikern, ist nun der letzte, offensichtlichste Ausdruck von absoluter Unglaubwürdigkeit unserer Politik. Unglaubwürdigkeit, weil eben so sehr selektiv vorgegangen wird mit den universell gültigen Normen des Völkerrechts. Das ist die UNO-Charta mit dem Kriegsverbot, das ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 und alles, was seitdem an Menschenrechtsnormen universell vereinbart wurde. Und schon vor dem 7. Oktober hatten wir natürlich dieses Problem nicht nur bezogen auf den Israel-Palästina-Konflikt, sondern auch auf viele andere Konflikte. Dieses selektiven Umgangs mit diesen universell gültigen Normen, diese doppelten Standards. Und ich kann nur sagen, nichts hat die Glaubwürdigkeit der westlichen Staaten und ihrer Regierungen im globalen Süden so sehr beschädigt in den letzten Jahren wie diese doppelten Standards. Eines der schlimmsten Beispiele dafür ist natürlich der britisch-amerikanische Irakkrieg von 2003 mit im Ergebnis über 1 Million getöteten Irakern und Irakerinnen. Der bis heute war es nicht möglich, in der Generalversammlung mal wenigstens eine Resolution einzubringen, mit der gesagt wurde, das war ein Völkerrechtsbruch, dieser Krieg. Warum war das nicht möglich? Südafrika, die das versucht haben, 2005, sind von der amerikanischen Regierung so massiv unter Druck gesetzt worden. Ich kenne die Protokolle des Gesprächs zu dem die südafrikanische Botschafterin in Washington vorgeladen wurde im State Department. Sie ist so massiv bedroht worden, dass Südafrika das fallen gelassen hat. Das ist auch ein Stück weit diese Erfahrung, Vorgeschichte dazu, dass Südafrika jetzt gesagt hat, jetzt handeln wir aber mal, obwohl auch hier es im Vorfeld Versuche gab, das zu verhindern. Also völkerrechtlich völlig in Ordnung. Auch die Kritik des deutschen Außenamts, die Zeitgleichheit sei ja falsch gewesen, ist völlig falsch. Erstens, die Punkte, also die mutmaßlichen Vergehen, mit denen der Antrag auf den Haftbefehl begründet wurde vom Chefankläger Khan, sind ja völlig unterschiedliche. Also das, was auf Seiten der Hamas vorgeworfen wird und das, was auf Seiten der israelischen Streitkräfte vorgeworfen wird. Und zweitens, im humanitären Völkerrecht, darüber reden wir. Wir reden nicht über die Frage, darf man überhaupt Krieg führen, sondern über die Frage, wenn denn Krieg oder bewaffneter Konflikt stattfindet, was sind die Regeln? Das humanitäre Völkerrecht, mit der Kernforderung, nicht gegen Zivilisten, gegen zivile Ziele vorzugehen, gilt völlig unbeschadet von der Ursache oder von dem Grund, warum überhaupt militärische Mittel eingesetzt werden. Ja? Also wir sagen, selbst wenn man das, was die Hamas gemacht hat am 7. Oktober, für viel schlimmer hält, als das, was die israelischen Streitkräfte seitdem machen, angerichtet haben, selbst wenn man dieser Meinung wäre, macht das keinen Unterschied mit Blick auf das Verhalten in diesem Konflikt. Das macht auch keinen Unterschied, wer angefangen hat und wer nur legitim oder nicht legitim reagiert. Das muss klar sein und das wird bei uns natürlich in den Reaktionen fast aller Politiker und Politikerinnen völlig verwischt. Die Frage ist gestellt worden, ist das Ganze Anzeichen einer neuen Blockbildung? Meine These ist, diese Blockbildung hatten wir vorher schon. Ich habe die ganzen letzten 30 Jahre gesagt, wir haben eine Nord-Süd-Blockbildung an vielen Fragen. Das ist vor allem die Frage der weiterhin massiven Ausbeutung weiter Teile des globalen Südens, natürlich immer mit einigen berühmten Ausnahmen, durch die nördlichen Industriestaaten. Auch wenn man sich die ganzen Verträge anguckt, zum Beispiel die sogenannten europäischen Partnerschaftsabkommen der EU mit einer Reihe west- und nordafrikanischer Staaten. Diese Abkommen haben mit Partnerschaft herzlich wenig zu tun. Das sind Abkommen zum Vorteil der großen, leistungsstarken Unternehmen aus den EU-Ländern und zum Nachteil der eher noch schwachbrüstigen lokalen Ökonomien in diesen afrikanischen Partnerländern. Das ist nur ein Beispiel. Das zweite Beispiel, was die Glaubwürdigkeit auch massiv verletzt hat, ist, dass die Hauptsitzländer der größten Pharma-Multis, das sind die USA, Deutschland, Japan, die Schweiz, Großbritannien und Frankreich, während der Covid-Krise systematisch über Jahre verhindert haben, dass die armen Länder des Südens, vor allem die afrikanischen Staaten, eine ausreichende Menge an Impfstoffen bekamen, ne, weil man eben hier auf den Patentrechten der großen globalen Konzerne bestanden hat. Da haben sich 130 Länder des Südens zusammengetan und in der Welthandelsorganisation, wo diese Patentrechte ja mal festgelegt wurden, gebettelt förmlich über anderthalb Jahre, dass diese Patentrechte wenigstens für die Zeit der Covid-Epidemie ausgesetzt werden, ist es nicht geschehen. Es ist auch jetzt nicht geschehen. Das sind natürlich Blockbildungen. Das sind mentale Blockbildungen, das sind negative Erfahrungen, auch die Frage der Entschuldung der Länder des Südens und. Ich könnte jetzt zahlreiche Beispiele dafür nennen, dass wir diese Blockbildung haben. Aber wir haben natürlich eine andere Blockbildung, auch die Stück weit quer dazu liegt. Das ist natürlich die Blockbildung zwischen den USA und China. Wobei ich noch die Situation für offen halte. Es gibt ja Leute, die sagen, es läuft zwangsläufig auf den großen Weltkrieg hinaus zwischen USA und China. Das sehe ich noch nicht als zwangsläufig, halte ich auch für fatalistisch. Ich glaube eher, es läuft auf eine Art multipolare Weltordnung hinaus, in der natürlich die USA und China dominant sind, die EU, Russland mit Fragezeichen weiterhin, aber auch Brasilien. Und dann wird die spannende Frage sein, ob diese 5 bis 7 Akteure trotz ihrer unterschiedlichen innerstaatlichen Verfasstheit sagen, ja, bei den großen globalen Herausforderungen, Klimawandel an erster Stelle, da kooperieren wir. Das wird die spannende Frage werden. Und diese Frage richtet sich dann auch auf bestimmte Regionalkonflikte. Also ich will mal ein Positivszenario entwerfen. China hat ein erhebliches Interesse an der Region des Nahen Mittleren Ostens. Das ist in erster Linie das Interesse noch auf absehbare Zeit verlässlich und möglichst preiswert Erdöl und Erdgas aus dieser Region zu bekommen. Also genau dasselbe Interesse, was die USA und wir alle über 40 Jahre nach 1950 auch wesentlich verfolgt haben in dieser Region. Und aus diesem Interesse heraus hat China Anfang letzten Jahres sehr zur Überraschung von Washington einen Vertrag zwischen Saudi-Arabien und Iran vermittelt. Also die beiden Staaten, die auch wegen ihrer unterschiedlichen islamischen Ausrichtung verfeindet sind, die regionalen Vormächte sind und so weiter. Das chinesische Interesse ist im Wesentlichen Stabilität in der Region, gesicherte Ölversorgung, vor allem durch diese beiden Ölländer Nummer 1 und Nummer 3, also Saudi-Arabien und Iran. Aber es könnte ja sein, dass das chinesische Interesse an dauerhafter Stabilität in dieser Region dazu führt, dass sich China auch konstruktiv endlich engagiert im Israel-Palästina-Konflikt. Was bisher nicht, zumindest nicht sichtbar der Fall ist, vielleicht passiert hinter den Kulissen mehr, als wir wissen. Und das wäre natürlich wichtig, wenn China zusammen mit anderen Staaten sich hier aktiv, konstruktiv einbringen würde und das Ganze nicht weiterhin wie bisher den USA überlassen würde. Ich will gerne noch ein paar Bemerkungen zur Frage machen, wie das denn jetzt weitergehen könnte oder sollte. Ich will mal 3 oder 4 Etappen unterscheiden. Ich habe vom ersten Tag an, nach dem 7. Oktober und dem beginnenden israelischen militärischen Reaktion gesagt, die Regierung Netanyahu wird keinen Fall einem Waffenstillstand zustimmen. Sie wird diesen Krieg bis zum bitteren Ende führen. Das war mir klar. Und deswegen war ich schon Anfang November, als es nur in Anführungszeichen etwa 5.500 tote Zivilistinnen gab, der Meinung, wenn das Hauptziel ist, das Leben und die körperliche Unversehrtheit von möglichst vielen palästinensischen Menschen im Gazastreifen zu retten, wenn das das Hauptziel ist, und das wäre mein Hauptziel, dann müsste eigentlich südlich des Gazastreifens, also auf ägyptischen Territorien südlich von Rafah, eine UNO-Schutzzone eingerichtet werden, in der die Menschen evakuiert werden. Natürlich mit einem Sicherheitsratsmandat, abgesichert mit UNO-Truppen nach innen wie nach außen und im besten Fall natürlich mit einer vorherigen Vereinbarung zwischen der UNO und Israel, dass nach Ende des israelischen Krieges gegen die Hamas diese Zivilisten alle wieder zurückkehren können. Ich weiß, ein solcher Vorschlag erregt sofort den Verdacht, man wolle die Nakba von 48 fortsetzen und vollenden, also alle Palästinenser dauerhaft aus dem Gazastreifen raus. Aber wenn ich abwäge zwischen größerem und kleinerem Übel, war für mich damals schon das größere Übel, dass noch Zehntausende von palästinensischen Zivilistinnen umgebracht werden. Nicht nur durch direkte oder indirekte Einwirkung israelischer Waffen, sondern auch durch Verhungern und Verdursten, das war alles absehbar, verkrüppelt werden, traumatisiert werden, das Land in Schutt und Asche gelegt wird, die Infrastruktur. Das war für mich das größere Übel als diese zeitweise Evakuierung in eine UNO-Schutzzone. Ich sehe das nach wie vor so. Wir hören aus den letzten Tagen, dass es angeblich kurz vor dem Ende stünde, weil die israelischen Militärs behaupten, sie seien ihrem Kriegsziel nahegekommen. Aber noch ist das Leben von Zehntausenden von Menschen sehr unmittelbar bedroht. Jetzt tue ich mal so, rein hypothetisch, als wäre das irgendwann beendet. Ich sehe es noch nicht, weil auch Netanyahu diesen Krieg natürlich weiterführt für sein politisches Überleben. Und das Dilemma ist natürlich, dass er nicht gewinnen kann. Das ist ihm wahrscheinlich insgeheim auch klar. Denn wenn er diesen Krieg weiterführt, wird das ein Krieg sein bis zur letzten toten Geisel. Und wenn letzten Endes in einigen Wochen oder Monaten keine einzige der Geiseln zurückkehrt, dann bedeutet das allemal sein politisches Ende in Israel zusätzlich zu all den anderen Problemen, Prozesse und so weiter, die er ohnehin hat. Nehmen wir mal an, diese unmittelbare Phase des Krieges sei beendet. Dann stellt sich in der zweiten Etappe die Frage, was jetzt? Wer verwaltet den Gazastreifen? Wer organisiert und finanziert den Wiederaufbau? Da gibt es ja den Vorschlag von US-Präsident Biden, das soll die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah übernehmen. Netanyahu hat das sofort brüsk abgelehnt, hat gesagt, kommt nicht in Frage, wir werden die Souveränität auch über den Gazastreifen dauerhaft behalten. Nochmal eine klare Absage an irgendeine Zweitstaatlichkeit. Ich bin aus einem anderen Grund der Meinung, dass Bidens Vorschlag unrealistisch ist. Die Autonomiebehörde in Ramallah hat genug Probleme, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Ihr Standing in der Westbank ist nicht sehr gut, aus vielerlei Gründen. Ich glaube, sie wäre völlig überfordert, jetzt auch noch den Gazastreifen in irgendeiner Weise zu übernehmen, politisch, verwaltungsmäßig, Wiederaufbau schon mal gar nicht. Der zweite Vorschlag, der herumgereicht wird, ist, dann sollen hier die arabischen Staaten einspringen. An erster Stelle Saudi-Arabien. Mit dem Kalkül, dass das reiche Saudi-Arabien dann auch den Wiederaufbau finanziert. Das ist Träumerei. Nach all dem, was seit dem 7. Oktober im Gazastreifen passiert ist, wird das saudische Regime den Teufel tun, hier sich zu engagieren. Ich gehe noch weiter. Dass es zu einer neuen Gewalteskalation in Israel-Palästina kommen würde, das war mir klar seit mindestens 4 Jahren. In welcher Form, in welchen Details, habe ich nicht vorausgesehen. Ich glaube, es gibt einen Grund der Verbrechen der Hamas vom 7. Oktober. Das Kalkül war, ein Abkommen zwischen Saudi-Arabien und Israel, ähnlich den Abkommen der anderen 4 arabischen Staaten, also die sogenannten Abrahamsabkommen, auf jeden Fall zu verhindern. Und in den Wochen und Monaten vor dem 7. Oktober gab es zunehmend Anzeichen aus Washington, aus Tel Aviv, Jerusalem und Riad, dass ein solches Abkommen bevorsteht. Und wenn das Kalkül der Hamas war, das zu verhindern, dann waren sie da erfolgreich. Auf ein solches Abkommen wird sich das Regime in Riad auf lange Zeit nicht einlassen. Dafür gibt es auch in dieser Diktatur doch zu viel Druck aus der Bevölkerung. Aber sie werden sich eben auch nicht einlassen darauf, jetzt den Gazastreifen zu übernehmen, zu verwalten und den Wiederaufbau zu finanzieren. Das dritte Modell wäre dann eine internationale Verwaltung. Man kann es Protektorat nennen, das Wort hat immer so böse Anflüge, meinetwegen. Eine internationale, von der UNO mandatierte Verwaltung. Und da muss natürlich die Frage des Wiederaufbaus diskutiert werden. Und da kommt natürlich zunächst mal Israel als Schuldner in Frage. Das ist aber wahrscheinlich nicht sehr realistisch, dass Israel sofort das Geld auf den Tisch legen wird, um den Wiederaufbau zu finanzieren. Also hier wird es zunächst mal, in welcher Form auch immer, internationale Geldgeber geben müssen. Die Chance dafür, dass sich arabische Staaten, Saudi-Arabien und andere, die das Geld haben, hier engagieren, wird dann zumindest höher, wenn es verbindliche Verpflichtungen aus Washington und den europäischen Hauptstädten gäbe, innerhalb einer klar definierten Zeitfrist das Recht der Palästinenser auf staatliche Selbstbestimmung endlich umzusetzen. Das, glaube ich, ist die Minimalbedingung dafür, dass sich arabische Staaten hier engagieren. Ich habe jetzt bewusst gesagt, das Recht auf staatliche Selbstbestimmung, weil ich natürlich an der Frage Zwei-Staaten-Lösung schon in den letzten Jahren zunehmend Zweifel hatte, ob das denn noch realistisch ist. Wobei ich bis vor einiger Zeit vielleicht eher aus einem taktischen Grund argumentiert habe, man muss an der Zwei-Staaten-Lösung festhalten, weil es das Modell ist, was bislang zumindest international gesehen die allermeiste Unterstützung hat. Zumindest deklamatorisch, in Form von Beschlüssen der UNO, vieler anderer Organisationen und so weiter und so weiter. Und dass man daher mit diesem Modell noch am ehesten politischen Druck ausüben kann. Inzwischen, ich zweifle. Ich stelle nur fest, 2009 war ich zusammen mit Medico International in Tel Aviv bei Moshe Zuckermann. Und ich habe den Moshe gefragt, was muss denn passieren, damit es zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommt? 2009. Und da hat er sehr unwillig reagiert, hat gesagt, lass mich doch damit in Ruhe. Guck dir doch die Landkarte an, wo soll da bitte noch in der Westbank ein unabhängiger Staat auf einem zusammenhängenden Territorium entstehen? Damals waren es nur, Anführungszeichen, 350.000 illegale Siedler. Aber ich war stur und dann hat der Moshe Zuckermann schließlich Folgendes gesagt. Wenn man eine Zwei-Staaten-Lösung will, dann muss eine israelische Regierung den Siedlern sagen, packt eure Koffer und zieht um. Und dann muss natürlich in Israel selber bereits Ersatzwohnraum zur Verfügung stehen. Und, alles Zitat Moshe, dann werden 80% der Siedler zwar murren, aber sie werden die Koffer packen und umziehen. 20% bleiben und greifen zum Gewehr. Und dann muss eine israelische Regierung bereit sein, die Streitkräfte in die Westbank zu schicken, um diese 20% zu vertreiben. Und dann wird es, so wörtlich Moshe, über Monate bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen geben mit Hunderten von Toten auf beiden Seiten. Das ist der politische Preis, wenn man eine Zwei-Staaten-Lösung will. Kannst du vergessen. Zitat Ende. Mai 2009. konnte ich damals nichts gegen sagen. Mir fiel nur auf, dass er vor einigen Jahren in einem Buch zurück zur Zwei-Staaten-Lösung gekommen ist. Auch vielleicht aus diesen taktischen, politischen Gründen, die ich selber auch hatte. Wie auch immer, inzwischen haben wir über 700.000 illegale Siedler. Wir haben eine rechtsextreme Regierung. Wir haben eine Radikalisierung der Siedler vor Ort und so weiter. Und deswegen ist es natürlich noch unvorstellbarer geworden. Vor diesem Hintergrund finde ich es allerdings ein verlogenes Lippenbekenntnis, wenn jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung seit dem 3. Oktober letzten Jahres Politikerinnen, bei uns vor allem Frau Baerbock, mit der Zwei-Staaten-Lösung plötzlich wieder spazieren gehen und sie überall anmachen, was sie Jahre vorher nicht getan hat. Auch im Koalitionsvertrag der Ampel ist zu diesem ganzen Konflikt 9,5 Zeilen. In den ersten 9 Zeilen wird die angeblichen oder auch tatsächlichen Bedrohungen Israels thematisiert. Das Wort Besatzung kommt überhaupt nicht mehr vor. Da hat die Ampelregierung nachvollzogen, was die Trump-Regierung schon 2018 gemacht hat, als sie das Wort Occupied Palestinian Territories aus allen US-Regierungsdokumenten gestrichen hat. Und dann steht im letzten Halbsatz der Ampelkoalitionsäußerung lediglich, dass die fortgesetzte weitere Besiedlung der Westbank ein Problem darstelle. Ich finde, wenn man jetzt in dieser Situation für die Zwei-Staaten-Regelung argumentiert, dann soll man bitte Butter bei die Fische tun und dann auch konkret sagen, was denn dafür notwendig wäre. Also nur zu sagen Zwei-Staaten-Lösung, ohne zu beantworten, was denn dann zumindest mit einem Großteil der 700.000 illegalen Siedlerinnen und Siedlerinnen passieren soll, ist unehrlich. Ich gehe noch weiter. Man muss dann auch, wenn es dann zu zwei Staaten gekommen ist und die Territorialfragen wie auch immer geklärt sein, dafür sein, dass entlang der Grenzen dieser beiden Staaten eine lange Zeit robuste, von der UNO mandatierte Sicherheitstruppe steht, also Blauhelme, wahrscheinlich unter US-amerikanischer Führung, um auch das Sicherheitsbedürfnis auf israelischer Seite zu befriedigen. All diese konkreten Punkte muss man auch ansprechen. Sonst ist Zwei-Staaten-Lösung ein leeres, bequemes Lippenbekenntnis. Aber es gab ja in den 50er Jahren auf beiden Seiten, auf Seiten der Palästinenser, auf Seiten jüdischer Israelis, Leute, die gesagt haben, auf diesem kleinen Territorium zwischen Jordanfluss und Mittelmeer, mit all seinen begrenzten Ressourcen, begrenzte Wasserressourcen, begrenzte landwirtschaftliche Nutzfläche, keine anderen Ressourcen wie Öl oder so, zwei Staaten, das sei doch Unsinn. Und ein gemeinsamer Staat, säkular, mit gleichen Rechten für alle seine Bürger und Bürgerinnen, wo auch jeder seine oder ihre Religion frei und ungehindert ausüben kann, das sei doch eigentlich die vernünftige Lösung. Ne? Der berühmteste Vertreter dieser Position auf palästinensischer Seite war der berühmteste Orientalist des letzten Jahrhunderts, Edward Said, der ja auch im Exekutivkomitee der PLO war in den 50er, 60er Jahren. Leider hat sich diese Position nicht durchgesetzt. Von Edward Said stand übrigens ein Satz, für den man, wenn man ihn heute auf Plakate schreibt, damit demonstriert, von der Polizei festgenommen wird und bestraft wird. Palestine free. From the river to the sea. Dieser Satz stammt von Edward Said und er meinte damit keineswegs einen Staat exklusiv und nur für die Palästinenserinnen und Palästinenser. Er meinte genau das, ein gemeinsamer, meinetwegen binationaler Staat für alle Menschen, die dort leben, mit gleichen Rechten. Und ich bin der festen Überzeugung, es wird irgendwann auf diese Lösung hinkommen. Nicht sofort, das ist klar. Wenn wir heute Umfragen machen würden, sowohl unter der israelischen Bevölkerung wie auch unter den Palästinensern auf der Westbank und den Gazastreifen, kriegt man wahrscheinlich die allergrößten Ablehnungen dieses Plans. Das ist mir auch klar. Weil sich die Narrative seit dem Scheitern von Oslo, was wesentlich das Verdienst von Herrn Netanyahu ist, um das auch mal klar zu sagen, die Narrative wieder auf beiden Seiten verschärft haben. Und die Mehrheit, die es mal gab für die Zwei-Staaten-Lösung, die in Oslo vereinbart wurde, längst weg ist. Klar, solange der Krieg anhält, wird man natürlich auf diese Frage keine positive Antwort bekommen. Aber ich denke, wenn der Krieg mal vorbei ist, wird das Nachdenken vor allem in der israelischen Bevölkerung sich Bahn brechen. Warum sage ich das? Ich hoffe, dass es nicht als zynisch missverstanden wird. Wenn die Verbrechen der Hamas vom 7. Oktober letzten Jahres etwas Positives bewirkt haben, bitte nicht falsch verstehen, dann folgendes. dass die Illusion in Israel, aber auch in der internationalen Community, die Illusion, die jetzt seit 60 Jahren fast anhält, man könne diese ganze Konfliktsituation dauerhaft managen und kontrollieren mit militärischen Mitteln, mit polizeilichen Mitteln, mit Besatzung, ab und an mal eine militärische Eskalation, kleiner Krieg, dann wieder Ruhe. Und man müsse sich nicht kümmern um die politische Lösung des Grundkonfliktes. Diese Illusion scheint mir endgültig zerstört zu sein. Warum? Weil das Kernversprechen von Herrn Netanyahu, seit er in der nationalen Politik eine Rolle spielt, zunächst als Oppositionsführer des Likud, der Shimon Peres in SS-Uniform am Galgen hängend als Bild auf den Kundgebungen hatte, Netanyahu, wo er wetterte gegen Oslo. Und die Likud-Partei hat in ihrer Charta bis heute klar drin stehen, es wird keinen palästinensischen Staat geben. Aber Netanyahus Versprechen an die israelisch-jüdische Bevölkerung seit dieser Zeit, und seitdem ist er viermal Premierminister gewesen, war immer, ich bin der Garant eurer Sicherheit. Das ist immer seine Kernbotschaft gewesen. Und dieses Versprechen ist ja nun am 7. Oktober auf eine brutale Weise enttäuscht worden. Und deswegen sage ich, wenn der Krieg erstmal zu Ende ist, werden sich in Israel die Kräfte durchsetzen, die sagen, so kann es nicht weitergehen wie in den letzten 60 Jahren. Und ich hoffe, dass auch in der sogenannten internationalen Gemeinschaft, vielleicht auch bei uns in Deutschland, sich diese Einsicht durchsetzt. Danke für die Geduld, ich freue mich auf Sie.
In den Klageschriften der Republik Südafrikas und des Staates Nicaragua vor dem Internationalen Gerichtshof wurden zahlreiche konkrete Belege vorgetragen, dass der Staat Israel gegen die Völkermordkonvention von 1948 verstößt. Inzwischen schon dreimal haben die Attac-Regionalgruppe Kassel, die Deutsch-Palästinensische Gesellschaft Kassel, das Kasseler Friedensforum und das Bündnis Yusuf Shaban in der Fußgängerzone eine öffentliche Lesung mit Auszügen aus den Klageschriften sowie aus den Beschlüssen des Internationalen Gerichtshofes organisiert. Eine Videoaufzeichnung davon finden Sie auf weltnetz.tv oder verlinkt auf der Webseite von Attac Kassel. Hören Sie nun noch einen Ausschnitt der Antworten von Andreas Zumach auf Fragen aus dem Publikum.
Es gibt Staaten in der Arabischen Liga, zu der Iran ja nicht gehört, die keine vollen diplomatischen oder keine diplomatischen Beziehungen zu Israel haben. Das ist aber nicht die Infragestellung der Existenz. Da ist Iran das einzige Land. Wobei ich hinzufügen will, es gab 2003 die saudische Friedensinitiative. Saudien hatte den Vorsitz in der Arabischen Liga mit 22 Staaten. Und die haben offiziell angeboten, eine vollständige Normalisierung der Beziehungen mit Israel, politisch, diplomatisch, Wirtschaftsverkehr, Tourismus, was immer dazugehört, wenn Israel endlich den palästinensischen Staat zulässt. Dieser saudischen Friedensinitiative hat sich damals Iran ausdrücklich angeschlossen und auch die Organisation der Islamischen Staaten, das sind immerhin 53 Länder dieser Welt, hat sich dem angeschlossen. Also wir waren da schon mal weiter, auch in der Bereitschaft der Regierung oder des Regimes in Teheran, hier sich anders zu verhalten. Seitdem gibt es eine Radikalisierung im negativen Sinne im Iran aus vielerlei Gründen. Und es gibt nach wie vor die Illusion bei den Herrschenden, Ahmadinejad und anderen, sie könnten mit antisemitischen Tönen und anti-israelischen Tönen die Bevölkerung hinter sich scharen. Das hat noch nie funktioniert. Und die jüdische Bevölkerung im Iran selber, so klein sie ist, ist auch nicht in erkennbarer Weise unterdrückt. Aber dieses Kalkül ist immer wieder da. Und durch die fatale Politik der Trump-Regierung, die dieses wichtige Abkommen zur Kontrolle und Eindämmung des iranischen Atomprogramms ja kaputt gemacht hat, weil sie ausgestiegen ist, hat wiederum die Hardliner in Teheran gestärkt. Und die Hardliner brauchen zur Legitimation ihrer innenpolitischen Repression immer auch den äußeren Feind. Und das ist dann eben nicht nur der große Teufel USA, sondern auch Israel. Iran hat nachweislich den Waffennachschub an die Hisbollah und auch die Hamas zu einem großen Teil bewerkstelligt. Ich bin immer dafür, dass wir nicht nur den Ist-Zustand beschreiben und benennen, sondern dass wir uns die Dynamik angucken. Das ist nicht naturgesetzlich so, dass ein mehrheitlich islamischer Staat nun unbedingt was gegen Israel hat. Wobei natürlich die Führungen und Regierungen in Iran und Israel haben ein gemeinsames Problem. Jetzt zitiere ich einen berühmten amerikanischen Juden, Noam Chomsky, der gesagt hat, ein Staat, der sich als jüdischer Staat bezeichnet, kann kein demokratischer Staat sein. Aber das Zitat geht weiter. Ein Staat, der sich als islamischer Staat bezeichnet, kann kein demokratischer Staat sein. Ein Staat, der sich als christlicher Staat bezeichnet, kann nicht auch demokratisch sein. Und so weiter, buddhistisch, hinduistisch. Was Chomsky damit meinte ist, in dem Moment, wo ein Staat sich religiös definiert, bedeutet das zwangsläufig notgedrungen die Diskriminierung und Ausgrenzung von Andersgläubigen oder von Nichtgläubigen. Also diese Gemeinsamkeit hat leider die Regierung Netanyahu und das iranische Regime. Ich glaube, das wirksamste Mittel, den Antisemiten in Teheran, aber auch der Hamas im Gazastreifen, den Nährboden zu entziehen und die Unterstützung zu unterziehen, wäre endlich eine gerechte Friedenslösung in diesem Konflikt. So funktioniert die Dynamik im positiven Sinne, so wie sie in den letzten 20 Jahren leider im negativen Sinne funktioniert. Was die jüdisch-israelische Zivilgesellschaft in den Monaten vor dem 7. Oktober geleistet hat an Protesten und Demonstrationen gegen die von Netanyahu geplante Kastration des obersten Gerichtshofes. Das war schon beachtlich. Wenn man das umrechnet auf Bevölkerung, dann hätten bei uns einige Millionen gegen die AfD oder was auch immer über Monate demonstrieren müssen. Also ich will sagen, es gibt auch nach wie vor eine aufgeweckte und engagierte Zivilgesellschaft in Israel, die natürlich durch die Ereignisse vom 7. Oktober zunächst auch mal wieder offensive gedrängt worden ist. Aber die ist nicht weg. Und daran sollten wir dran festhalten, auch überlegen, wie man die konstruktiv unterstützen kann.